have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Und Mann, oh Mann, wir haben was zu besprechen. Die New York Knickerbockers, wie wir das natürlich alle haben kommen sehen, führen mit 2-0. Sie gewinnen Spiel 1 und Spiel 2 in San Antonio, Texas und fahren jetzt mit einer 2-0-Führung im Gepäck zurück nach New York, beziehungsweise ich vermute mal, sie sind bereits zurück nach New York gefahren. Wir nehmen hier heute am Sonntagmorgen auf, Sonntagmittag, und haben jetzt theoretisch sogar die Chance, im Madison Square Garden in den Spielen 3 und 4 dieser Serie den Sack zuzumachen. Wir haben zwei sehr gute Finals Games gesehen, vor allem jetzt dieses zweite, das an Drama und an Kuriosität gegen Ende kaum zu überbieten war. Und ich habe extrem Bock, das jetzt hier zu besprechen und natürlich die große Frage in den Raum zu stellen. Schaffen es die Spurs hier nochmal, irgendwie sich zum Comeback zu pushen? Mein Name ist Lorenzo Ligresti. Ich habe sehr, sehr Bock auf die heutige Aufnahme, wie eigentlich immer. Und ich weiß, dass das bei meinem Gegenüber Julius Schubert ebenso ist. Einen wunderschönen guten Tag, mein Freund.
Einen wunderschönen guten Tag an dich zurück. An dieser Stelle erst einmal die Entschuldigung an unsere sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, dass wir hier mit einem Tag Verzögerung erst diese Folge droppen. Ich habe ein paar busy Tage hinter mir, war gestern mit meiner bezaubernden Freundin in Dresden. Warst du schon mal in Dresden?
Nee.
Alter, geh nach Dresden. Dresden ist eine sehr, 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 sehr schöne Stadt. Das wird mir jedes Mal aufs Neue klar, wenn ich dort bin. War gestern auch ziemlich busy. Christopher Street Day. Da war gestern sehr, sehr großer Marsch durch die ganze Stadt. Und dann, und da wollte ich dich auch fragen, ob du davon schon mal gehört hast, dann war Mammutmarsch. Habt ihr das auch bei euch so in Stuttgart? Weißt du, was das ist?
Ich kann nicht ausschließen, dass wir es haben, aber ich habe noch nie gehört davon. Was hat es damit auf sich?
Da läufst du 30, 35, 50, wie viele Kilometer auch immer angeboten werden, durch die Stadt. Als Route quasi. Und das wird alles organisiert. Und da haben unfassbar viele Leute teilgenommen gestern in Dresden. Die haben dann alle auch so ein T-Shirt an, da steht so Mammutmarsch drauf. Haben dann alle ihre Rucksäcke da auch mit Trinkflaschen drum. Und du siehst überall dann so Sticker, wo dann steht noch 5 Kilometer, noch 2 Kilometer, wo dann Mammutmarsch mit Pfeilen ausgestellt ist. Und die Leute gehen quasi durch die Stadt. Und das wird in allen möglichen größeren Städten angeboten. Das nächste bei mir dran ist, glaube ich, Leipzig. Da habe ich richtig Bock drauf gestern bekommen, das auch mal zu machen. Gleich meine Schwester angerufen. Ich so, yo, lass es mal in München machen, so nächstes Jahr. Weil so 30 Kilometer würde ich mir schon zutrauen. Also 50 Kilometer so normal spazieren gehen, wandern, was auch immer. Oder jetzt geschweige denn 75, das in keiner Welt. Aber so 30 Kilometer, wenn du so 6 km/h läufst, 5 Stunden, so ein bisschen die Stadt erkunden und da langlaufen, da hätte ich richtig Bock drauf. Ja, und das war halt beides gestern in Dresden, Mammutmarsch und Christopher Street Day. Dementsprechend natürlich sehr voll gewesen, aber es war trotzdem ein sehr, sehr schöner Tag. Grund war, dass einer unserer Reiseteilnehmer, der jetzt schon öfter mit war und mittlerweile auch Freund von mir, der Nico, der macht Social Media für den Handballverein Elf Florenz Dresden und der hatte mich eingeladen, weil Dessau gestern zu Gast war. Und da sind wir dann früh nach Dresden gefahren, haben da den Tag verbracht, abends zum Handball, Dresden das Game auch gewonnen und dann in der Nacht wieder zurück. Vorgestern war ich dann in Berlin, da war so eine Party von Vans und Zalando, da habe ich meinen Bruder mitgenommen. Also ja, viel unterwegs gerade im Osten und dementsprechend droppt diese Folge erst heute, deswegen dickes Sorry an der Stelle, aber manchmal geht die Freizeit und
der Mammutmarsch. Halt
dann, der Mammutmarsch einfach vor und manchmal steht die Arbeit dann nicht an erster Stelle, aber wir wollen natürlich trotzdem heute entsprechend abliefern. Wie geht's dir? Wie war Club gestern? Hau gerne mal raus.
Ich habe Mammutmarsch gerade gegoogelt, ganz kurz noch. Das scheint ein Unternehmen quasi zu sein, die diese Märsche dann veranstalten. Und es ist tatsächlich am 12.09. einer in Stuttgart. Hm. Ich glaube mich, also gut, generell, du kennst mich, die Hörenden kennen mich auch ein bisschen. 30 Kilometer laufen ist jetzt nicht ganz oben auf meiner Agenda so im Leben. Hm. Aber mich würden, glaube ich, vor allem auch die 60 Euro abschrecken, die man da zahlt, um mit.
Es ist teuer, ja. Ja. Aber du kriegst, glaube ich, dann auch Trick dafür, du kriegst Food auch dafür, wirst ein bisschen ausgestattet. Also es ist viel, aber es hat, glaube ich, auch seinen Gegenwert dann.
Ja, ja. Ja, und halt vor allem diese Experience dann wahrscheinlich damit mit vielen verschiedenen Leuten da durch die Stadt zu wandern. Also ja, ich kann mir das schon. Und die machen das wohl auch in Kopenhagen, sehe ich hier in der Liste. Barcelona, Bilbao. Feine Sache. Mir geht's gut. Club war gut. Ich merke heutzutage, ich bin ja wirklich ein sehr großer Enthusiast von Club und vor allem, also ich war früher Party-Promoter. Ich bin Hip-Hop-Head durch und durch, das wisst ihr wahrscheinlich. Ich gehe bis heute, ich habe viele befreundete DJs von damaligen Zeiten noch und ich gehe bis heute wirklich gerne in Clubs. Aber inzwischen ist es halt einfach so, und das muss man ehrlich so sagen, die Leute, die dann um einen rum sind im Club, die sind halt tendenziell deutlich jünger, tendenziell deutlich weniger wegen den Dingen da, wegen denen ich da bin, nämlich tanzen und wirklich die Musik genießen. Ich trinke ja auch keinen Alkohol. Das muss man, also man der hat dann schon immer mal wieder Momente, wo man sich denkt, okay, was mache ich eigentlich hier? Bin ich nicht ein bisschen zu alt für den Shit inzwischen? Aber es war mal wieder ein sehr, sehr schöner Abend mit ein paar lieben Leuten. Deswegen, ich hatte Spaß. Ich hatte gestern dann auch den Tag über gearbeitet. Ich habe mir gestern Morgen dann eben das Game 2 angeguckt. Zum Glück ungespoilert geblieben und konnte das dann wirklich in all seinen Facetten und Dramatiken genießen, was sehr, sehr schön war. Also ja, insgesamt geht's mir sehr, sehr gut. Wir werden jetzt hier diese Aufnahme starten, dann gehe ich zu meiner Mama zum Mittagessen. Und dann werden wir ab 14:30 geht's, glaube ich, los, verfolgen, ob Alexander Zverev seinen ersten Grand Slam-Titel im Finale der French Open gewinnen kann. Gerade diese Grand Slam. Du bist ein Tennis-Gucker, gerade bei so diesen Grand Slams, ne?
Mhm. Ja, früher mehr. Mhm. Weil früher hatte ich auch einfach noch 5 Stunden am Stück Zeit für sowas. Ja. Aber heute nur noch die ganz großen Highlights und die Finals und die absoluten Top-Spiele.
Ich werde es mir wahrscheinlich auch nicht ganz angucken, weil es ja leider, was heißt, also gut für Zverev, aber leider kein allzu hochklassiges Finale ist, weil ja einige ausgeschieden sind oder gar nicht erst dabei waren von den großen Tieren, die da so rumlaufen im Welttennis aktuell. Ja, und dann geht's ja auch schon wieder ganz langsam. In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es soweit. Auf Spiel 3 der Finals zu. Und ich würde einfach gleich mal schnell mit der Frage aller Fragen an dich reinstarten. Knicks in 4? Oder wie ist die Gemütslage gerade? Was müssen die Spurs tun? Was können die Spurs tun? Glaubst du daran, dass die Spurs hier nochmal zurückkommen können in diese Serie?
Sehr, sehr gute Frage, über die wir uns gleich im Detail noch unterhalten werden, und ich bin natürlich auch sehr gespannt, wie deine Meinung dazu entsprechend ausschaut. Davor aber ganz kurz ein bisschen unbezahlte Werbung für meinen sehr, sehr guten Freund und Geschäftspartner Tommy, der nämlich nicht nur zusammen mit mir wahnsinnig geile USA-Sportreisen anbietet, sondern auch seinen eigenen Vintage-Online-Shop hat. Hawk Vintage heißt das Ganze, und dort findet ihr eine riesige Auswahl an originalen Trikots, Jacken und Sweatshirts aus dem US-Sportbereich, NBA, NFL, NHL, MLB und College der 1990er und 2000er Jahre. Da ist wirklich für jeden etwas dabei. Keine Fakes, es gibt täglich neue Ware, Top-Qualität, es gibt eine gigantisch große Auswahl. Und auch sehr geil, Tommy bietet nicht nur die Klamotten an, sondern auch noch seine eigenen Trikotrahmen, wo ihr diese Jerseys sehr, sehr stilvoll und schön entsprechend dann auch einrahmen und zur Schau stellen könnt. Tommy steckt da wahnsinnig viel Leidenschaft in dieses Projekt schon seit Jahren rein. Also checkt das Ganze sehr, sehr gerne mal aus und gönnt euch mit unserem Rabattcode DS10, großes D, großes S und die 10 dahinter, 10% Rabatt auf alle Produkte, 10% für eure Bestellung. Wir haben euch den Link und den Rabattcode auch nochmal unten in die Folgenbeschreibung gepackt. Tommy macht das Ganze, wie gesagt, schon seit Jahren, hat da unfassbar viel Herzblut reingesteckt und freut sich über jeden, der das Ganze etwas supportet. Ihr tut also nicht nur euch etwas Gutes, sondern auch jemandem, der da wirklich dahinter steht und der da einen echt geilen Job macht. Also Link und Rabattcode unten in der Folgenbeschreibung. Und um jetzt direkt deine Frage zu beantworten, beziehungsweise anzufangen, sie zu beantworten, das wird eine absolute Mammutaufgabe. Das wird ein absoluter Mammutmarsch für
ich wollte es gerade sagen, ja.
Für die San Antonio Spurs. Noch nie hat ein Team beide NBA Finals Games zu Hause verloren zu Beginn und konnte sich danach dann noch zum Champion krönen und das Comeback schaffen. Also die NBA History spricht ja ganz klar gegen San Antonio. Das waren sicherlich irgendwo zwei gewinnbare Games, wo es am Ende auf die letzten paar Minuten und die letzten paar Sekunden und letzten paar Szenen und kleine Momente ankam. Aber die Knicks sind das bessere Team. Sie sind ausgeruhter. Sie werden besser gecoacht bisher. Sie führen verdient mit 2-0. Never say never. Ich traue den Spurs hier auf jeden Fall zu, ein Game mindestens aus New York auch zu klauen. Aber mir fehlt aktuell leider so ein bisschen die Fantasie, um zu sehen, wie sie jetzt hier noch zurückkommen wollen und basically 4 der nächsten 5 Games gewinnen wollen gegen ein Team, was seit April nicht mehr verloren hat und 13 Playoff-Games hintereinander mittlerweile gewonnen hat.
Ja, das ist schon inzwischen wirklich, muss man sagen, historisches Terrain. Also es gibt generell erst 2 Teams in der Finals-Geschichte, die die ersten beiden Spiele einer Serie auswärts gewinnen konnten. Und das waren die 93er Bulls und die 95er Rockets, die dann beide logischerweise den Titel gewonnen haben. Und du hast es gerade gesagt, es ist generell sehr, sehr selten, von diesem 0-2 Rückstand in den Finals überhaupt zurückkommen zu können. Das haben 3 Teams geschafft in diesem Jahrtausend. Die 2006er Heat, die 2016er Cavs und die 2021er Bucks. Gerade an letzteres erinnern sich viele von euch bestimmt noch sehr. Aber das waren halt jeweils die beiden Auswärtsspiele, die man verloren hat. Und eben dann, ja, man möchte sagen, standesgemäß in die Serie gestartet ist, weil man ja irgendwo wahrscheinlich erwarten würde, dass das Heimteam die ersten beiden Spiele für sich entscheiden kann. Dass die Spurs hier jetzt beide Spiele zu Hause verlieren, das ist schon wirklich sehr, sehr happig. Und auch die Art und Weise, ich hatte das nach dem Spiel 1 der Cavs gegen die Knicks gesagt. Ich glaube, es gibt so Arten und Weisen, einzelne Spiele zu verlieren, auch wenn wir immer dazu raten und auch immer uns selbst anhalten, nicht überzureagieren auf ein Spiel oder auf 2 Spiele. Und das waren ja auch beides jetzt keine deutlichen Spiele. Das ist nicht so, dass die Spurs hier aus der Halle geballert wurden von einfach unschlagbaren Knicks. Man hätte gut und gerne beide Spiele auch gewinnen können, wenn es ein bisschen anders läuft. Aber die Art und Weise, ihr habt sicherlich inzwischen alle diese Szene mehrfach wahrscheinlich gesehen auf Social Media, wie Victor Wembanyama beim Gleichstand in der letzten Minute zu Steph Castle passen möchte, wie sich die Spurs dagegen entscheiden, eine mögliche Timeout zu nehmen. Der Outlet Pass kommt und Castle sich aber genau in dem Moment wegdreht und Wemby ihm in den Rücken reinpasst. Steal, Foul, Brunson macht den Freiwurf und verwirft dann sogar den zweiten Freiwurf. Und wir sind, also Brizzy und ich, wir haben es gestern Morgen zusammen geguckt hier, wir sind aus dem Jauchzen nicht mehr rausgekommen. Und dann hast du sogar nicht die Chance, mit diesem Midrange-Jumper von Wemby das Ding zu gewinnen. Schaffst das nicht. Ich glaube, das ist eine... Und man möchte, glaube ich, hier bei den Spurs nicht unbedingt dieses Erfahrungsfass aufmachen, weil ich glaube, sie haben einfach in diesem Playoff-Run jetzt genug bewiesen, dass das kein allzu großer Faktor ist bei diesem Team. Aber irgendwo kommt das dann vielleicht doch ins Spiel. Also wir können uns, glaube ich, sicher sein, dass Victor Wembanyama und Stephon Castle dieses Missverständnis so in ihrer Karriere nicht noch einmal haben werden. Ich glaube, sowas brennt sich dann ein. Und das hatten sie bislang halt noch nicht, dieses Einbrennen und diese Erfahrung. Also irgendwo ist es sicherlich ein Faktor. Aber vor allem, das ist schon sehr, sehr hart. Ein Spiel, was du eigentlich unbedingt gewinnen musstest, um eben nicht mit 0-2 nach New York zu fahren, auf diese Art und Weise zu verlieren. Ich könnte mir vorstellen, dass da jetzt ganz schön die Luft raus ist. Und deswegen, ich möchte nicht drauf tippen, so wie du es auch gerade gesagt hast. Ich glaube schon, dass die Spurs hier noch ein Spiel klauen können. Dann sind sie natürlich prädestiniert, Spiel 5 zu Hause mit dem Rücken zur Wand gewinnen zu können und die Serie noch erweitern zu können. Deswegen, ich würde Stand jetzt, glaube ich, nix in 6 sagen. Das wäre mein Tipp. Aber ich halte es auch absolut nicht für ausgeschlossen, dass die Knicks hier jetzt einfach weiterrollen, 15 Spiele in Folge gewinnen und damit gleichziehen mit den 17er Warriors als Rekord, als Playoff-Rekord und dieses Ding einfach im Madison Square Garden zumachen. Also das war schon ganz schön krass, was wir da gesehen haben. Und einfach Ehre wem Ehre gebührt. Die New York Knicks, du gewinnst nicht 13 Playoff-Spiele in Folge, wenn du nicht ein richtig, richtig, richtig gutes Team bist.
Wer hat den Playoff-Rekord?
Die Warriors. 16, 17 Warriors, 15 Siege in Folge. Und also die Knicks sind mit ihrer 13-Win-Streak überhaupt erst das zweite Team nach diesen Warriors, das 13 Spiele in Folge gewinnen kann in den Playoffs.
Frage an dich. Relativ simple Frage, die nicht simpel zu beantworten ist. Was ist für dich der Hauptgrund, dass die Spurs mit 0-2 hinten liegen, beziehungsweise die Knicks mit 2-0 führen?
Ja, wenn ich mich jetzt auf einen Hauptgrund festlegen muss, dann müsste der wahrscheinlich sein, dass vor allem Karl Anthony Towns auf einem individuellen One-on-One-Level, da müssen wir, glaube ich, nach Spiel 2 erneut ein sehr, sehr großes Lob aussprechen, als auch die Knicks im Teamverbund, zum Beispiel mit einem, wie ich finde, sehr offensichtlichen Fokus auf Transition Defense, mit einem einfach sehr, sehr guten Scheme, die Kreise von Victor Wembanyama einschränken können, der jetzt keine katastrophalen Spiele hatte, gerade auch in Spiel 2. Seine Statline sah nicht schlecht aus, aber der eben nicht offensiv diesen ganz großen Stempel aufdrücken kann bislang dieser Serie. Und dass dann vom Supporting Cast der Spurs einfach ein bisschen zu wenig kommt, als dass man das offensiv ausgleichen würde und dass wir deswegen zwei Spiele gesehen haben. In Game 1 wurden die Spurs erstmals in diesen Playoffs überhaupt unter 100 Punkten gehalten. In Game 2 haben sie jetzt 104 Punkte gemacht. Und also es ist die Knicks Defense, die hier, glaube ich, der größte Faktor ist. Sowohl die Defense gegen Wemby, als auch die Defense im Allgemeinen gegen dieses Spurs-Team.
Da stimme ich 100%ig zu. Die Knicks überragen bisher offensiv überhaupt nicht. Die Spurs-Defense, wir können darüber reden, ob es clever war, Brunson so viel zu doublen, so viel zu blitzen in Spiel 2, ob Wembys defensive Rolle bisher die optimale ist. Aber die Knicks haben ein 108er Offensivrating nach zwei Spielen gegen die Spurs. Zur Erinnerung, die Thunder hatten einen 110er in der Serie gegen San Antonio, also ein besseres. Und gerade im Halbfeld, also Cleaning the Glass spuckt hier sehr schöne Stats für jedes einzelne Game raus. Und die Knicks wurden in Spiel 1 bei 0,88 Points per Possession im Halbfeld gehalten und in Spiel 2 bei 0,89 Points per Possession im Halbfeld. Und das sind zwei absolut katastrophale Werte. Also es ist nicht so, dass die Spurs gerade im Halbfeld gegen die The Knicks Offense hier keine Antworten finden. Das sieht defensiv, zumindest aus statistischer Sicht, sehr ordentlich aus bisher, aus Spurs-Sicht. Wie gesagt, mir gefällt auch nicht alles, was sie an dem Ende machen. Hier und da Wurfpech, gerade in Spiel 1, Rost, wenn man es so nennen möchte. Bei den Knicks-Shootern spielt er vielleicht auch noch mit rein, aber defensiv läuft das bisher für San Antonio relativ gut. Ihr großes Problem ist die Offensive. Ihre Transition-Offense war auch in Spiel 2 wieder nicht so effektiv wie bisher, aber vor allem im Halbfeld. Also man hat, um jetzt wieder diese Halfcourt-Stats rauszuholen, in Spiel 2 waren es 91,7 Punkte pro 100 Halfcourt-Possessions und in Spiel 1 waren es 81,6 Punkte pro 100 Halfcourt-Possessions. Das sind einmal ein sehr schlechter Wert und einmal ein absolut katastrophaler Wert. Und das hat verschiedene Gründe. Die offensive Execution der Spurs ist alles andere als gut. Aber vor allem die Defense der New York Knicks bisher ist einfach sehr, sehr gut. Und was mir auffällt, und ich hatte das auch schon gesagt gehabt nach Spiel 1, ist, dass sie es einfach schaffen, Wemby so gut in den Griff zu bekommen und immer wieder Wemby als Rollman aus dem Spiel zu nehmen. Das hat jetzt in Spiel 2 noch viel, viel besser funktioniert. Ich werde auch heute meine YouTube-Analyse dazu noch veröffentlichen, wo ich das dann auch mit Szenen immer wieder unterlege. Die Mitte wurde dicht gemacht. Immer wieder wurde vom Nail reingeholfen und wirklich direkt in Wembys Laufweg gegangen, wenn er abrollte. Von teilweise Alvarado, teilweise Hart, selbst Brunson hier und da, viel OG Anunoby. Und das hat wirklich Unterschied gemacht, dass Wemby, der in dieser einen Sequenz gegen Alvarado auch wirklich frustriert war und ihn dann auch so weggepusht hat, das hat Wemby echt so ein bisschen den Zahn gezogen. Und die Spurs haben es nicht geschafft, bisher Kapital daraus zu schlagen, indem sie dann mit Kickout-Pässen und ihren Shootern halt dann entsprechend diese Taktik bestraft haben, weil die Knicks schon sehr, sehr aggressiv reinhelfen. Und das nicht nur vom Nail, auch in den Gaps der Lowman und immer wieder auch teilweise gute Shooter der Spurs ignoriert werden. Das sind ja nicht nur Kase und Harper, auch von Champagne und Vassell, ja, wird da sehr, sehr viel weggeholfen und da muss jetzt einfach ab Spiel 3 die Antwort kommen. Da müssen bessere Shooter, klüger One Pass Away postiert werden. Dann hast du halt Champagne immer One Pass Away und wenn der Nail Defender halt dann reinhilft, muss halt der Pass zu Champagne direkt gehen. Vielleicht das Parkett weiter auseinanderziehen, vielleicht hier und da Wemby auch mehr in diesen Pick-and-Pop-Situationen einsetzen. Es gibt auf jeden Fall Adjustments, die Spurs müssen sie halt einfach noch finden und generell gegen Wemby, wie oft Wemby da mehrere Bodies gesehen hat am Elbow, wie viele Pässe abgefangen wurden, die für Wemby gedacht waren. Der Plan, den wir schon in Spiel 1 vergeblich gesucht haben für die Spurs Offense, den hat man auch in Spiel 2 nicht gefunden. Dieser ganze offensive Prozess, das wirkt unorganisiert, unorientiert, planlos, nicht wirklich im Flow, nicht wirklich im Rhythmus. Und das ist halt für sie nach bisher schon ein massives Problem. Und ich würde schon sagen, das verteilt sich zu 50-50 auf die eigenen Shortcomings der San Antonio Spurs. Aber auf der anderen Seite verteidigen das die New York Knicks auch sehr, 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 sehr gut bisher. Sie haben gute Help Defender. Das ist klar, fragt man sich, warum sieht denn Towns defensiv besser aus als Gobert oder Hartenstein? Ja, weil die Knicks einfach dahinter einen deutlich, deutlich besseren Job machen mit ihren vielen, vielen guten Help-Defendern. Und dementsprechend geht bisher absolut gar nichts für die San Antonio Spurs-Offensive. Und das ist für mich der größte Faktor. Und das ist am dringendsten das, was sich unbedingt ändern muss.
Ich finde, dieser kollektive Hilfeansatz und Defense-Ansatz zeigt sich auch ganz gut in den Turnover-Zahlen. Also in den Turnover-Zahlen der Spurs. Die hatten nämlich 16 Turnover. Und die haben sich aber nicht so verteilt, dass so wie in den Spielen 1 und 2 gegen die Thunder einfach Castle schreckliche Turnover-Games hatte, sondern Castle 4, Fox 4, Wemby 4, Harper 2 und dann noch Keldon Johnson und Carter Bryant von der Bank jeweils einen. Das ist für mich ein Indiz dafür, dass genau das passiert, was du gerade beschrieben hast. Dass egal, wer den Ball handelt bei den Spurs, egal, wer abrollt, meistens wird man Yama, egal, wer versucht wird, in Szene zu setzen, egal welche Actions man da irgendwie laufen möchte. Es sind so oft noch irgendwelche Hände oder Bodies im Weg, die in Orange und Weiß gekleidet sind, dass das schon wirklich ein großes, großes Problem ist. Es ist, ja, also riesiges Lob an Mike Brown. Ich bin gespannt auf dein Video. Das ist natürlich dann im Audiovisuellen ein bisschen geschickter darzustellen. Aber gerade wie du sagst, diese wirklich heftigen Hilfen teilweise, dass bei einem Pick-and-Roll, das so halb rechts auf dem Flügel stattfindet, sowohl der Screen-Verteidiger, der dann ja meistens Towns ist, so richtig zwar auf das Level vom Screen kommt, aber wirklich den Fokus darauf legt, Wemby eben nicht rollen zu lassen. Teilweise der Ball-Handle-Defender sich Wemby schon in den Weg stellt und dann noch der dritte Verteidiger aus der Weakside rüberkommt und entweder zumindest einfach nur in Position steht oder sogar Wemby taggt und dass dann Leute wie Champagne in der Ecke frei stehen gelassen werden, weil der große Fokus eben auf dieser Wemby-Geschichte liegt. Das ist ein Scheme, was bislang sehr, sehr gut funktioniert, was zum Beispiel in Halbzeit 1 von Spiel 1 eben nicht ganz so gut funktioniert hat, weil halt Champagne komplett heiß gelaufen ist. Hast du diesen Post gesehen unter der Woche? Fand ich mega geil. Champagne und Alvarado hatten doch so Momente in Spiel 1, wo sie sich gegenseitig dann angebellt haben. Hast du das gesehen, dass die beiden für Rival High Schools in Brooklyn gespielt haben? Mega geile Storyline. Hat mich richtig erfüllt mit Freude. Die haben wohl einmal auch um eine State Championship gespielt an der High School in Brooklyn. Und dass so High School-Rivalen beide ja irgendwo ihren Weg in die NBA sich da reingekämpft haben, keine Blue-Chip-Prospects waren, teilweise gecuttet wurden und keine großen Rollen haben und jetzt als Rollenspieler in den Finals sich hier so ein cooles Duell liefern konnten. Generell ich nenne es mal das Chippiness-Level in Spiel 2. Wir hatten diese Fox-Brunson-Auseinandersetzung, wo dann der Papa zur Hilfe kam von der Seitenlinie von Brunson. Wir hatten die Robinson-Wemby-Geschichte, wo es in meinen Augen ziemlich lächerlich war, dass Robinson dann, hat er einen Technical, glaube ich, sogar bekommen, ne? Für das, ja, gut.
Ich glaube, ja.
Generell, man kann mäkeln an den Refs in diesem Spiel, hatte ich das Gefühl. Es hat mir nicht so gut gefallen, die Linie. Da wurde mir manchmal dann doch ein bisschen zu viel abgepfiffen, aber gut.
Aber es war auf beiden Seiten.
Ja.
Also, das gleicht es dann ein bisschen wieder aus. Problematisch wird es halt, wenn ein Team halt gnadenlos bevorzugt wird, aber ich finde, bisher in beiden Spielen ist es sehr ausgeglichen.
Und wir hatten nochmal irgendwas.
Was die Refs da machen.
Ah, genau, das Josh Hart Flagrant Foul, wo er da den Knöchel von, ich weiß nicht mehr wem, Halfcourt im Fallen noch greift. Also irgendwie, da war Feuer drin. Das hat mir gefallen. Und ich finde, man hat das auch gemerkt, dass dann die Halle, gerade nach dieser Fox-Brunson-Geschichte, da war dann die Halle plötzlich wieder richtig, richtig da. Und das hat ja dann nicht allzu viel später dazu geführt, dass die Spurs nochmal hier richtig zurückgekommen sind in dieses Spiel. Ich glaube, es war ein 14-0 Run, den man dann irgendwann starten konnte, teilweise wieder geführt hat, kurz vor Schluss in der Schlussphase im vierten Viertel. In diesem Run, das wäre jetzt eine Frage, die ich an dich hätte, hat man schon bemerkt, dass die Spurs dann eben aufgehört haben oder zumindest deutlich weniger Brunson so aggressiv zu blitzen, zu trappen, zu doppeln, sondern mehr geswitcht haben am Ball, ihn 1-gegen-1 verteidigt haben und einfach den Verteidigern zu vertrauen. Sicherlich war dann da auch ganz schön viel Wurfpech dabei bei diesem Run. Also Brunson kann in den anderen Umständen halt dann auch einfach mal kurz dir 3 Midrange-Jumper reinballern und dann sieht dieser Ansatz schon wieder nicht mehr so gut aus. Aber da habe ich mich schon gefragt, okay, ist das vielleicht ein Weg? Weil, wie du es gerade auch schon angerissen hast, das hat in vielen Situationen halt einfach nicht funktioniert. Ja, du hast den Ball aus Brunson Händen rausbekommen, aber da hat man dann ganz deutlich den Unterschied gemerkt, warum dieser Ansatz gegen Shea so gut funktioniert hat und gegen Brunson nicht. Das liegt nicht am Spieler Shea, sondern das liegt an dem Material, was da drumherum war. Es ist halt einfach ein Unterschied, ob du dann diese 4-gegen-3 Situationen und die rotierende Defense bestrafst mit Chet und Caruso und wie sie alle heißen, oder ob da dann halt ein Karl Anthony Towns als Outlet, als Passempfänger oftmals genutzt wird, der ein fantastischer Passer ist für einen Big Man. Und dann, es gab so viele Szenen, das war richtig, richtig wunderschöner Basketball, wie dann der Ball da über 3-4 Stationen gelaufen ist in diesen 4-gegen-3 Situationen. Paint Touch, dann doch wieder Kick-Out und dann irgendwann geduldig auf den besten Wurf hingearbeitet. Die Knicks hatten eine 18-prozentige Eckendreier-Frequenz. Also 18% ihrer Würfe in diesem Spiel waren Eckendreier, was das 97. Percentile, also ein sehr, sehr hoher Wert ist. Von denen haben sie dann 47% getroffen. Und dann führt das halt fast schon automatisch zu ziemlich guter Offense in diesen Possessions. Die Knicks haben das fantastisch ausgespielt. Und dann, wie gesagt, 14-0 Run für die Spurs. Und das war dann genau die Phase, in der sie eben aufgehört haben, das so zu machen. Ist das für dich der Weg? Sollte das der Weg sein, jetzt auch zu Beginn von Spiel 3, dass man nicht mehr ganz so aggressiv gegen Brunson agiert?
Hundertprozentig. Dass die Knicks basically zu jeder Zeit mindestens 4 Spieler auf dem Parkett haben, die passen, dribbeln, werfen und gute Entscheidungen treffen können, unterscheidet sie von jedem anderen Team in der NBA. Mhm. Das ist die beste Offense der NBA das ganze Jahr über schon gewesen. Und wie du schon gesagt hast, wenn man Brunson immer wieder doppelt und blitzt und den Ball aus den Händen bekommt, ist er halt dann auf einmal in den Händen von Towns, von Bridges, von Ananobi, von Hart, von McBride, von Shamet, der verlernt hat, daneben zu werfen. Das kannst du halt einfach nicht machen. Und das ist das erste hundertprozentig offensichtliche Adjustment für Spiel 3, weil Brunson selber jetzt nicht die allerbeste Serie hat auf die gesamten Spiele bezogen. Er übernimmt immer wieder in der Crunch-Time, das haben wir gesehen, aber so die Shooting-Zahlen, sein genereller offensiver Impact als Scorer ist jetzt nicht so gigantisch groß. Die Spurs haben gute individuelle One-on-One-Defender an ihn dran. Du musst dann halt hier und da mal mit einem Tough-Shot von ihm auch rechnen, der reingeht, und hier und da auch mal damit rechnen, dass er seinen Gegenspieler in 1-gegen-1-Duellen schlägt. Aber das ist für mich ein absoluter No-Brainer. Und wenn die Spurs hier in Spiel 3 rauskommen und Brunson wieder genauso angehen wie über weite Strecken in Spiel 2, dann haben sie das halt hier auch einfach nicht verdient. Also die Adjustments liegen irgendwo auf der Hand. Klar ist dann irgendwie immer das Risiko, dass Brunson dann 40 droppt. Du weißt es halt vorher nicht, aber erster Hauptgrund, Brunson ist selber nicht so effektiv im 1-gegen-1 bisher in dieser Serie. Und zweiter Hauptgrund, die Mitspieler sind ultra effektiv in diesen Überzahlsituationen. Und das wären für mich zwei Gründe, die ja eigentlich dann schon von alleine bedeuten sollten, dass man von dieser Taktik weggeht. Natürlich ein bisschen ärgerlich, dass man davon wegging und trotzdem nicht mit dem Sieg belohnt wurde. Aber dafür haben die Spurs halt einfach zu viel Mist gebaut. Wir haben das ja teilweise einiges von dem schon angesprochen, aber generell Lineup-Management dass die Lineup, die am meisten spielt, überhaupt nicht funktioniert, die Starting Five bisher. Und ich wirklich viel von der Idee halten würde, Harper zu starten, meinetwegen auch neben Fox, und dann bringst du halt Castle von der Bank. Aber das funktioniert bisher überhaupt nicht, dass man in der Crunch-Time verkackt und Spiele wegwirft und mit den Timeouts nicht gut genug umgeht, mit den Intentional Fouls nicht gut genug umgeht, dass man versucht, viel zu erzwingen, viel zu viel über Wemby laufen zu lassen. Generell Wemby, das ist der, den ich gefunden habe. Wemby hatte 224 ISO-Possessions bisher in dieser Saison. 0,81 Points per Possession. Mhm. Das ist katastrophal. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, jetzt in NBA Finals Wemby zu so einem ISO-Spieler zu machen, wenn das schon davor gegen schlechtere Teams nicht funktioniert hat. Man ist an den Brettern nicht gut genug, an den offensiven Brettern gar kein großer Faktor, verliert zu viele Schlüsselduelle an den defensiven Brettern, zu viele unnötige Turnover. Die Desperation hat mir über weite Strecken gefehlt in Spiel 2. Verworfene Freiwürfe spielen auch noch mit rein. Und wenn du dann halt gegen so ein krasses Team spielst, ja, dann reicht halt am Ende nicht. Es spricht für die Spurs, dass sie so viel Mist gebaut haben und trotzdem in beiden Spielen lange, lange Zeit drin waren. Aber man muss den Knicks einfach jede Menge Credit geben. Die haben ihre Identität. Es hat eine Weile gebraucht, bis man noch komplett diese Mike Brown-Philosophie verinnerlicht hat und dahinter stand. Aber man steht jetzt dahinter. Man holt das absolute Maximum raus aus den Möglichkeiten. Man ging ausgeruht an die Serie. Man ist größer und athletischer. Man ist tiefer. Man bekommt mehr von den Schlüsselspielern und den Stars. Towns ist auf dem Weg, Finals-MVP zu werden. Man wirkt erfahrener, erwachsener, hat gelernt aus dem Scheitern der letzten Saison. Brunson macht sich unsterblich. Niemand sollte jemals mehr über den hohen Gegenwert für Mikal Bridges reden. Ananobi ist absolut überragend bisher. Und dass diese Knicks mit ihrer Identität, und die haben sie, egal ob sie mit 15 Punkten führen oder mit 15 Punkten hinten liegen, so die wissen, was sie können, die vertrauen auf ihre Stärken und die ziehen ihr Ding durch, egal in was für eine Situation. Und das sieht man nicht oft bei Teams und das sieht man auch nicht bei den San Antonio Spurs, bei denen das so ein ständiges Auf und Ab ist, so diese jungen Wilden. Und das haben wir häufig bei jungen Teams. Wenn es läuft, dann läuft's. Wenn es nicht läuft, dann läuft's aber gar nicht mehr. Und da sind die Knicks einfach das komplette Gegenbeispiel. Egal, ob Würfe nicht fallen, egal, ob der Gegner mal einen Run hinlegt, die haben ihre Identity und die bleiben bei ihrer Identity und die lassen sich nicht aus dem Konzept bringen, wenn die Spurs, wie du ja gesagt hast, einen 14-0 auf einmal hinlegen. So, die wissen trotzdem, was sie können und sie bringen das Ding dann trotzdem über die Ziellinie. Die lassen sich nicht von der gegnerischen Crowd aus dem Konzept bringen, von einem vielleicht schlechten Start aus dem Konzept bringen, von Führungen, von Rückständen. Die ziehen einfach ihr Ding durch und das zeichnet die fantastischen Teams aus und das kann man in den letzten Jahren beobachten bei all diesen Top-Teams und die Knicks sind eines dieser Top-Teams auch auf die letzten Jahre gesehen und deswegen sind sie hier auf jeden Fall auch stark favorisiert für den weiteren Verlauf der Serie.
Ja, hundertprozentig. Kurze Shoutouts noch, du hast gerade Towns auch nochmal angerissen, 21 Punkte, 13 Rebounds, 34 Minuten nur spielen können, weil er ganz schön in Foul Trouble war, aber mit plus 11 hatte er das beste Plus-Minus des Teams und das ist kein Zufall. Mit seiner fantastischen Defense, mit seiner in der ersten, hat er nicht von diesen 21 Punkten gefühlt sehr viele in der ersten Halbzeit gemacht, ne? Ja, 17 in der ersten Halbzeit. 17 Punkte, 7 Rebounds in der ersten Halbzeit. Hat Dreier genommen und die dann auch getroffen und einfach, wie du sagst, stand jetzt nach zwei Spielen wahrscheinlich der Finals-MVP der New York Knicks. Und auch nochmal ein kurzes Shoutout, das hast du jetzt auch gerade angesprochen, die Tiefe und die Rolle der Rollenspieler. Wir haben Ende des dritten Viertels, hatten wir eine Lineup mit Bridges, Shamet, Alvarado, Robinson, McBride, weil dann eben Brunson eine Pause brauchte und Towns in Foul Trouble war. Und dass es diese Lineup geschafft hat, mit toughen Würfen, Ende dieses dritten Viertels waren sie sogar, das kann man ganz gut in den Line-Up-Daten oder in diesem Plus-Minus-Chart, das es da gibt bei BKRF, kann man das ganz schön ablesen, weil sowohl Shamet als auch McBride, also McBride hatte einen Stretch von, hier sind jetzt keine Minuten angezeigt, aber ich schätze mal, das werden so, ja, so ein Drittel des dritten Viertels, also so 4 Minuten ungefähr, in Ende des dritten Viertels, in denen war McBride plus 5, eben zusammen mit Bridges, Shamet, Alvarado und Robinson. Und das ist dann eine solche fast komplette Bench-Lineup ohne prädestinierten primären Creator schafft, dich über Wasser zu halten. So sehr sogar, dass Mike Brown sich dazu entschieden hat, diese Lineup draufzulassen zu Beginn des vierten Viertels und Brunson dann nochmal ein, zwei Minuten länger Pause geben zu können. Das ist schon wahnsinnig wertvoll in so einem Kontext. Und da stellt sich halt die Parallele. Das ist ja unvorstellbar, dass jetzt, also stellen wir, wer wäre das denn dann? Sagen wir mal bei den Spurs, Wemby hat Foul Trouble, Fox und Castle brauchen wir in die Pause und dann haben wir Vassell plus vier Bankspieler.
Ja,
die dann hier irgendwie über Wasser. Nee, das wird nicht passieren. Und das will.
Cornette ist unspielbar, ja. Barnes ist basically unspielbar, Carter Bryant ist ein Rookie, der einfach noch nicht gemacht ist.
Carter Bryant kam rein.
Das heißt, du hast
Carter Bryant kam rein.
Harper und Johnson von der Bank. Ja.
Carter Bryant kam rein, hat sich in 3,5 Minuten 2 Fouls gegen Brunson abgeholt und dann war Mitch Jones so, okay, komm wieder raus, Carter.
Auch das wieder. Du hast in Spiel 1 gesehen, dass Bryant nicht funktioniert an Brunson. Warum sehen wir das in Spiel 2 nochmal? Also Mitch Johnson lässt sich ja gerade gottlos über den Tisch ziehen im Duell an der Seitenlinie. Und das ist ein riesiges Problem. Und zwar so, was die Lineups angeht, was die X's and O's angeht, was das Entscheidung in der Crunch-Time angeht. Also das ist ja nicht mal nur so, dass einfach ein Bereich nicht läuft. Es läuft ja kein Bereich. Also offensiv, defensiv, Timeouts nehmen oder ATOs oder Intentional Fouls ansagen am Ende der Spiele. Die Starting Five, er macht ja wirklich alles falsch. Ja. Und trotzdem hätte man beide Spiele theoretisch sogar gewinnen können. Das spricht auch irgendwo für San Antonio. Aber also, wir können ja jetzt nicht sagen, analytically führen wir 2-0. Das hat irgendjemand vor ein paar Wochen mal gesagt gehabt. So funktioniert ja Basketball nicht.
Und deswegen halte ich es auch eher für unwahrscheinlich. Jetzt können wir, glaube ich, langsam auf die Zielgerade hier kommen. Und dein Tipp würde mich jetzt noch interessieren. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich glaube nix in 6. Ich glaube nicht, dass die Knicks das hier in 4 zumachen. Wie gesagt, ich könnte es mir irgendwo vorstellen, weil das Momentum jetzt einfach so groß ist, weil die Art und Weise der Niederlage in Spiel 2 für die Spurs so schwerwiegend ist in meinen Augen. Aber die Spurs sind einfach zu gut. Ich glaube, das ist ein Team, das wird nicht in den Finals gesweept. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber ich konnte mir halt auch eigentlich nicht vorstellen, dass die Knicks beide Spiele in San Antonio gewinnen. Deswegen mein Tipp wäre jetzt, dass die Spurs Spiel 3 holen, dass die Knicks dann in Spiel 4 wieder zurückstarten, es mit einer 3-1 zurückschlagen, es mit einer 3-1-Führung nach San Antonio geht, die Spurs dann in Spiel 5 zu Hause am Leben bleiben und die Knicks das dann in Spiel 6 im Madison Square Garden zumachen. Das halte ich aktuell für das wahrscheinlichste Szenario.
Ich werde mich dazu jetzt nicht äußern. Ich finde es immer schwierig, seine Tipps zu wechseln dann in der Serie, weil was ist, wenn dann doch dein ursprünglicher Tipp zutrifft? Dann kannst du dir nicht mehr so wirklich viel Credit geben, weil du ja zwischendurch in der Serie schon meinetwegen 3-mal umgeswitcht bist von deinem ursprünglichen
Tipp.
Das
stimmt, ja.
Ich sag nicht, dass ich jetzt bei Spurs in 7 bleibe. So, Spurs in 7 ist wahnsinnig unwahrscheinlich. Aber jetzt dann zu sagen, nix in 5 und nach dem nächsten Spiel dann meinetwegen zu sagen, irgendwie nix in 6 und dann wirst du am Ende aber doch Spurs in 7, dann kann ich mich dafür nicht mehr feiern, weil ich ja zwischendurch schon mehrfach jetzt auf die Knicks gesetzt habe.
Ja gut, aber du kannst
Spurs ja trotzdem... Spurs in 7 sieht nicht gut aus aktuell.
Du kannst ja trotzdem sagen, ja, ich habe es vor der Serie kommen sehen, aber Stand jetzt, nach dem, was wir bislang gesehen haben, wäre wahrscheinlich das und das mein Tipp. So, das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe.
Dann lass mich so formulieren, aktuell sieht es sehr danach aus, als ob die Knicks diese Serie gewinnen und dabei womöglich auch nicht über die komplette Distanz gehen. Mehr kann ich dir jetzt nicht geben. Take it or leave it.
Wollen wir dann den Sack zumachen?
Let's do it.
Freunde, vielen, vielen Dank wie immer fürs Einschalten, fürs Supporten. Ihr findet den Link zu unserem Patreon, wo auch jetzt die letzten Tage wieder einige Kolleginnen und Kollegen dazugekommen sind, was uns sehr, sehr freut. Findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung.
Ja, Spiel 3, die Analyse wird es dann auch wieder auf Patreon geben. Wie gesagt, immer abwechselnd. Ja.
Und?
Es könnte aktuell gut sein, dass die Serie dann doch nicht allzu lange geht, aber Spiel 1 kam Supporter-Feed, Spiel 2 ist öffentlich, Spiel 3 wieder Supporter, Spiel 4 dann womöglich die letzte schon wieder öffentlich. Also checkt das gerne ab, 50% Rabatt, noch solange die Finals laufen, 7 Tage gratis testen. Link unten in der Folgenbeschreibung zusammen mit dem Link zu Hawk Vintage.
So ist es. Sichert euch gerne noch den Rabatt. Wer weiß, vielleicht habt ihr nicht mehr allzu lange Zeit dafür. Wir hören uns in alter Frische nächste Woche wieder. Wir wünschen euch jetzt erstmal einen schönen Sonntagabend. Dann sehr viel Spaß bei Spiel 3, den werden wir auf jeden Fall haben. Und dann sind wir am Dienstag am Start und analysieren das für euch, wie ihr das gewohnt seid. Bis dahin, vielen, vielen Dank von Herzen. Double Step Back Out. Ciao.
Ciao.